Ich möchte mit einer illustrierten Fabel beginnen, was Larry Moyer erzählt hat in einer seiner Bücher, um aufzuzeigen, dass Jüngerschaft nicht optional ist, sondern es ist ein Lebensstil, was du und ich haben sollten. Und er illustriert diese Fabel folgendermaßen, ich zitiere ihn einmal. Als Jesus in den Himmel aufstieg nach seiner Mission auf der Erde, fragten ihn die Engel, hast du deine Aufgabe vollendet? Da antwortete Jesus, ja, alles ist vollbracht, ich habe für die Sünden der Welt bezahlt. Da fragten die Engel erneut, hat die ganze Welt von dir gehört? Jesus erwiderte, nein, noch nicht. Da wunderten sie sich und fragten wiederum, was ist also dein Plan? Jesus erklärte, ich habe 12 Männer zurückgelassen und ein paar weitere Nachfolger, damit diese die frohe Botschaft in der ganzen Welt verkündigen. Dann fragten die Engel erneut, Jesus, wenn das nicht klappt, was ist dein Plan B? Da antwortete Jesus, es gibt keinen Plan B. Und ich denke, das ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Es gibt keinen Plan B, sondern nur ein Plan A. Und es ist ein perfekter Plan, denn er kommt von einem perfekten Gott, in dem Jesus sich 12 Männer und weitere Nachfolger erwählte, sie zurüstete und ihnen die größte Aufgabe anvertraute, und zwar in die Welt hinauszugehen, um jeden Menschen von ihm, von dieser frohmachenden Botschaft nicht nur zu erzählen, sondern auch weiterzubringen und zuzurüsten. Und Jesus hat diese Aufgabe begonnen und hat den Staffelstab seinen Jüngern übergeben. Und wir dürfen es weiterführen. Wir dürfen an diesem Plan A weiterarbeiten. Und mein Ziel ist es nicht heute, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, noch dir irgendein Programm aufzuzwingen mit einer Checkliste, um dein Gewissen in irgendeiner Form zu beruhigen, sondern dass wir wirklich verstehen, dass Jüngerschaft ein Befehl an die ganze Ortsgemeinde ist, in der jeder Wiedergeborene aufgefordert und ermutigt wird, ein jünger Macher zu werden. Und das Ziel ist es, uns auch irgendwo die Angst zu nehmen, sich in Glaubensgeschwister oder auch in Ungläubige zu investieren, indem wir nicht meinen, das ist nur etwas für Prediger und für Leiter der Gemeinde, sondern wir werden hoffentlich erkennen, dass dieser Befehl, Jünger machen, ein allgemeiner Aufruf an jeden Wiedergeborenen ist. Und ich möchte, dass wir eine Haltung für dieses Thema bekommen, wie die Jünger es hatten. Bevor Jesus den Auftrag den Jüngern weitergegeben hat, andere Jünger zu machen und sie zur geistlichen Reife aufzuziehen, sehen wir die Haltung der Jünger in Matthäus 28, 16 und 17. Und ich möchte euch bitten, falls ihr eine App, eine Bibel dabei habt, schlagt diese Stelle auf, um aufzuzeigen, welche Haltung wir zu diesem Thema haben sollten. Matthäus 28, 16 plus 17. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Es war die letzte leibhaftige Begegnung mit Jesus, der seine Jünger prägte und sie unterrichtete, bevor er zum Vater wieder zurückging. Und ihre Haltung, bevor der Auftrag kommt, ist bewegend. Sie beten Christus an. Sie unterstellen sich seiner Herrschaft. Sie sind aufnahmefähig, was jetzt kommen wird. Auch wenn wir hier lesen, dass bei einigen Jüngern viele Fragen offen blieben, wie alles weiter funktionieren und laufen wird. Eine gewisse Ängstlichkeit war da. Doch ich möchte auch durch dieses Seminar die Angst nehmen. Und ich hoffe, dass auch in uns diese anbetende Haltung zu diesem letzten Auftrag, den Jesus an seine Jünger, an dich weitergegeben hat, dass wir diesen verstehen, dass wir aufnahmefähig sind und dass wir verstehen, dass es keinen Plan B gibt, um der Welt das Evangelium zu erreichen, sondern du gehörst zu diesem Plan A. Auch wenn wir uns oft fragen, wie machen wir das? Doch bevor wir auf dieses Wie eingehen, möchte ich uns ein großes Bild einer Ortsgemeinde aufzeigen und dann von oben nach unten einige Punkte abarbeiten, dass Jüngerschaft unumgänglich ist, aber dass Jüngerschaft bei dir und mir beginnt. Das ist unser erster Punkt, den ihr auch auf dem Handout habt, zurück zur Schulbank. Wir müssen wieder das Einmaleins lernen. Wir müssen verstehen, was Jüngerschaft bedeutet. Wir müssen Jüngerschaft atmen können. Und hast du dir als Christ schon mal die Frage gestellt, welches Ziel hat Jesus mit einem jeden Gläubigen? Welches Ziel hat Jesus mit einem jeden Gläubigen? Sein Ziel ist es nicht, primär Menschen zu erretten, damit sie vor der Hölle bewahrt bleiben. Okay, das ist nicht primär sein Ziel, sondern sein Ziel ist es, dich zu erretten, um in sein Ebenbild zu prägen, damit du für Christus lebst und ihn dabei ehrst. Und die Schrift zeigt uns auch die Antwort, welches Ziel Christus mit einem jeden Wiedergeborenen hat. Und zwar zeigt er uns eine Messlatte in Epheser 4, Vers 11. In Epheser 4, Vers 11 beschreibt er uns verschiedene Kategorien von Menschengruppen, von Leitern, unter anderem Hirtenälteste, die dazu aufgefordert sind, die Gemeinde fortwährend zu belehren, um sie zu unterweisen, mit einem Ziel, mit einem Ziel. Epheser 4, Vers 13, dich zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe in Christus zu bringen. In diesem Abschnitt beschreibt er hier einen Prozess, wozu die Predigt am Sonntag dient, um jeden Gläubigen zuzurüsten, ihn dienstfähig zu machen, ihn die Tiefen Gottes zu verstehen. Sein Ziel ist es, dass du ein rechtes Urteilsvermögen hast, um die vollkommene Mannesreife in einem Prozess zu erreichen. Das passiert nicht mit der Wiedergeburt automatisch, dass wir von jetzt auf gleich zu Leitern und Geistlichen werden, die den ganzen Ratschluss Gottes verstehen, sondern er beschreibt in Vers 15, Epheser 4, Vers 15, dass ihr heranwachst in allen Stücken zu ihm hin. Er beschreibt hier einen Wachstumsprozess. Kolosser 1, Vers 28 beschreibt Paulus denselben Gedanken, warum Paulus verkündigt. Komm rein. Warum Paulus verkündigt und er sagt, ihn verkündigen wir. Was ist das Ziel einer Predigt? Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Und jetzt wieder das Ziel, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dasselbe Mittel, welches hier gebraucht wird, ist Gottes Wort, welches durch den Prediger an den Gläubigen fortwährend weitergegeben wird, mit einem Ziel, dich und mich zur Mannesreife zu bringen, damit wir das Gehörte im Alltag unter Ungläubigen und in der Gemeinde ausleben können. Und vielleicht ein etwas negatives Beispiel zeigt uns Epheser 5, Vers 12, wenn du dich der Predigt am Sonntag entziehst und der Gemeinschaft der Gläubigen, indem er hier aufzeigt, dass obgleich die Menschen, zu denen der Schreiber hier schreibt, Lehrer nach den Jahren her sein sollten, ob Männer oder Frauen, zeigt er hier, dass sie noch immer Milch nötig haben. Diese Menschen, die zu denen der Hebräerbriefschreiber schreibt, haben aufgehört, die Ziele Gottes zu verfolgen und mussten so nachsitzen. Sie konnten nicht mehr die Ratschlüsse Gottes verstehen und sie haben aufgehört zu wachsen. Das Ziel ist es, einen jeden Gläubigen zur Mannesreife zu führen. Und um dieses Ziel zu erreichen, gebraucht Gott neben der Predigt, die Sonntag für Sonntag verkündigt wird, auch die Jüngerschaftsbeziehung. Die Jüngerschaftsbeziehung, die du eingehen sollst mit deinem Nächsten, damit derjenige oder diejenige zur Mannesreife gebracht wird. Und dies passiert, indem wir aufeinander Acht geben. Es passiert, wenn wir anspornen. Das passiert, wenn wir verbindlich um uns kümmern und uns fragen, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Doch die Frage ist, was ist ein Jünger? Also das Ziel haben wir geklärt. Gott hat eine Messlatte, er hat ein Ziel. Du sollst vollkommene Mannesreife erreichen. Doch was ist ein Jünger? Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Nachfolger. Das Neue Testament zeigt uns, dass die Gesellschaft ein bestimmtes Verständnis von Jüngerschaft im Kopf hatte. Zu der Zeit gab es viele Gelehrten, die Schüler um sich hatten, die nach einer Zeit ihnen nachahmten. Sie sind in die gleichen Fußspuren getreten wie ihr Lehrer. Man benutzte auch dasselbe Wort Jünger, auch in den radikalen Gruppen, die sich gegen die Römer wendeten. Man geht davon aus, dass Simon der Zelot vor seiner Bekehrung solch ein Jünger war, der einer radikalen Gruppe sich anschloss, um das zu vollbringen, was der Anführer oder was ihr Lehrer machen wollte, um gegen die Römer zu kämpfen. Doch wir sehen auch, dass Jesus ein neues Verständnis von Jüngermachen, von Jüngerschaft, von Jüngern aufzeigen möchte. Er muss das neue Verständnis, was ein Jünger Jesu ist, prägen. Und dabei wollte Jesus niemals die Menge auf sich ziehen durch Zeichen und Wunder, indem die Menschen aus Begeisterung ihm nachfolgten. Oder in unserer Zeit die Gefahr der geistlichen Täuschung besteht, indem Menschen aufgefordert werden, einfach die Hand zu heben in einem Gottesdienst, schon sind sie Jünger, oder durch besucherfreundliche Gottesdienste Menschen anlocken und sagen, du bist so toll, so wie du bist, kannst du in unserer Gemeinde bleiben. Nein, sondern wir werden sehen, was ein Nachfolger Jesu ist, was ein Jünger Jesu ist. Und ein Jünger Jesu ist, der eine persönliche und rettende Beziehung zu Christus hat. Ein Jünger Jesu zu sein, beginnt nicht mit dem, was wir tun, sondern was Christus getan hat, indem er für unsere Sünden starb und die Schuld bezahlte, die wir verschuldet haben. Wahre Jüngerschaft beginnt da, indem wir dieses Geschenk der Gnade im Glauben annehmen, unsere Sünden bekennen und ihm als unseren Retter und Herr anerkennen und ihm vertrauen. Und Jesus nannte den Preis der Jüngerschaft immer wieder, sodass viele Leute wirklich erschrocken waren über den Preis. Und ich möchte mit euch kurz eine etwas längere Passage lesen aus Lukas 14, 25 bis 33 und da immer wieder ein paar Erklärungen geben, was der Preis der Jüngerschaft wirklich ist. Schlagt auf, Lukas 14, 25. Und auch hier sehen wir gerade in Vers 25 wieder die große Volksmenge, die Jesus nacheiferte. Ihr müsst euch vorstellen, viele, viele Leute hangen an den Lippen Jesu. Und was tut Jesus? Schaut euch den Text an. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er, Jesus, wandte sich um und sprach zu der Volksmenge: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Kurze Erklärung zu dem: Das Wort hassen assoziiert bei uns heute ein Verabscheuen, was die Schriftstelle hierbei nicht meint, sondern Jesus lehrt hier, dass du Gott mehr lieben sollst als deinen Nächsten, über alles und sogar über dein eigenes Leben hinaus. Dass man all den Luxus und all die zwischenmenschlichen Beziehungen niemals über Gott stehen sollen. Weiter Vers 27 gibt Jesus wieder eine Bedingung, was der Preis der Jüngerschaft bedeutet, oder des Jüngersein. Und wer nicht sein Kreuz trägt, und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Christus zwingt keinen, aber er verschweigt hier nicht das Kreuz, welches du tragen wirst, wenn du ihm nachfolgst. Dies bedeutet, dass dein Name und vielleicht auch dein Ansehen in dieser Gesellschaft beschmutzt wird um Christi willen. Es kann bedeuten, dass du auch in der Gemeinde Gottes verlacht oder verhöhnt wirst aufgrund einer Überzeugung, die man hat. Es kann aber auch bedeuten, was vielleicht im Westen noch nicht ist, Verfolgung, Mobbing. Aber diese Schriftstelle sagt, dass es sich lohnt, diese Last auf sich zu nehmen, weil Christus eine viel größere Last auf sich genommen hat, um deinetwillen. Vers 28 zeigt uns wieder, dass du die Kosten überschlagen sollst, ob du ein Jünger Jesu sein willst. Und er sagt es mit zwei Bildern. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat, zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sende er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bitte um die Friedensbedingungen. Jesus benutzt hier zwei Bilder vom Bauen und vom Kämpfen, um jeden Zuhörer, und das waren viele, viele Menschen, von einer spontanen, gefühlsbetonten Nachfolge zu vermeiden und zu sagen, dass Christsein kein roter Teppich ist, sondern mit Leid und Entbehrung und mit Kampf gegen die Sünde beginnt. In Vers 33 fasst er es nochmal zusammen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Mit anderen Worten, gib alles auf, was du auf dich einbildest und trage dieses Kreuz, liebe Christus und komm, folge mir nach. Wir sehen, dass Jesus in seiner Nachfolge das Kleingedruckte nicht verschweigt. Christus will keine Zuschauer noch oberflächliche Christen haben, sondern er möchte, und das ist Jüngerschaft, Jünger haben, die in seine Fußstapfen treten und ihm nachfolgen. Was ist ein Jünger Jesu? 2. Korinther 5, Vers 15 fasst es zusammen, was ein Jünger Jesu ist. Es beschreibt das Evangelium in einer Kurzform. Und er ist deshalb für alle gestorben, 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Donald Carson sagt folgendermaßen, sich selbst zu sterben bedeutet, lieber zu sterben, als zu begehren, lieber zu sterben, als zu lügen, lieber zu sterben, als die Wahrheit des Evangeliums zu verleugnen. Ist der Preis der Nachfolge groß? Definitiv. Für den reichen Jüngling, der zu Jesus kam und Jesus nachfolgen wollte, war der Preis so hoch, dass er ihm gar nicht nachfolgen konnte. Er konnte nicht sich selbst verleugnen, sondern er ließ sich von dem Geld regieren. Andere, die Jesus nachfolgen, von denen heißt es in Johannes 6, Vers 60, dass als Jesus gepredigt hat, fassen sie ein Resümee zusammen, das ist eine harte Botschaft, die Jesus hier hat. Es ist nicht besucherfreundlich, Jesus. Es ist überhaupt nicht zeitgemäß. Und sie gingen und verließen ihn alle anschließend. Die Schulbank Gottes zu drücken, bedeutet den Preis der Nachfolge wieder in Erinnerung zu rufen. In Erinnerung zu rufen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir die Hilfe des Heiligen Geistes haben. Und vielleicht nur ein paar Stichpunkten, was ein Nachfolger oder woran sieht man einen Nachfolger Jesu Christi? In Kurzform, um ein paar Stichpunkte euch weiterzugeben. Ein Nachfolger Jesu siehst du an seinem öffentlichen Bekenntnis durch die Taufe. An einen echten Nachfolger siehst du, indem er sich einer verbindlichen Ortsgemeinde anschließt. Einen Nachfolger siehst du, weil er sich regelmäßig am Abendmahl teilnimmt, an seiner Hingabe, an seiner Dienstbereitschaft. Man sieht ihn an seiner Liebe zu seinem Nächsten. Den Nachfolger Jesu siehst du daran, dass er schnell bereit ist zu vergeben, schnell Frieden zu stiften, sich selbst zu verleugnen und seine Ehre weniger zu achten, aber Christi Ehre dafür höher. Ein Jünger siehst du daran, dass er Jünger macht, dass er in der Jüngerschaftsbeziehung lebt, weil er in den Fußspuren Jesu wandelt. Brauchen wir diese Erinnerung? Definitiv. Wir müssen immer wieder zur Schulbank Gottes zurück und den Preis der Nachfolge selbst immer wieder nachschlagen, aber auch kennen. Stell dir vor, der Geschäftsführer eines großen Schuhunternehmens, der viel Geld in seine Produktion und Mitarbeiter investierte, würde am Ende des Jahres zu seinen Vorgesetzten gehen und fragen, lieber so und so, wie viele Schuhe habt ihr in diesem Jahr produziert? Stell dir mal vor, dieser Leiter würde dem Chef dieser Firma sagen, keine. Ich glaube, der Chef würde nicht nur an Existenznöten leiden, sondern er würde vielleicht auch hier etwas lauter werden und fragen, was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Der Vorgesetzte antwortet, wir waren alle sehr beschäftigt und unser Tag war sehr ausgeschöpft. Doch ist es nicht so, dass wir von einem Schuhmacher erwarten, dass er Schuhe produziert? Und ist es nicht so, dass Christus von einem Christen erwartet, dass er das Evangelium immer und immer wieder weitergibt? Und das heißt nicht, dass wir für das Resultat verantwortlich sind. Wir sind nicht für Zahlen verantwortlich. Aber ich glaube, wir sind verantwortlich dafür, ob wir bereitwillig es tun, ob wir lernwillig sind, ob wir uns selbst immer wieder in der Schule Gottes unterweisen oder auch nicht. Bist du und ich bereit, die Schulbank Gottes zu drücken, damit Jünger gemacht werden, indem das Evangelium verkündigt wird? Doch diese Schulbank Gottes ist nicht nur reine Theorie, sondern sie ist praktisch. Und diesen zweiten Bereich möchte ich mit der Aufgabenstellung beginnen, indem wir uns den Missionsbefehl Jesu einmal anschauen in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ihr habt noch die Szene vor euch. Die Jünger Jesu kamen zu Jesus. Sie werfen sich anbetend nieder, sind aufnahmefähig. Und jetzt redet Jesus zu ihnen die letzten Worte, bevor er zu seinem Vater geht. Und die letzten Worte waren diese. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, eine andere Beschreibung von Lukas. Da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bevor wir diesen Text in Fragen gliedern, möchte ich dir drei Wahrheiten geben, die uns Zweifel und Angst, aber auch jegliche Lüge, dass du unfähig bist, Jünger zu machen, nehmen soll. Man nennt es auch die sogenannte Sandwich-Theologie. Schaut euch nochmal den Text an. Jesus beschreibt in Vers 18, und das ist die erste Form, das ist die obere Seite, dass Jesus allmächtig ist. Jesus ist allmächtig im Himmel, aber auch auf Erden. Unten, der Vers 20, und das ist die Form von, oder das ist die Sache von einem Sandwich, das es oben und unten gibt. Unten beschreibt Christus sich in Vers 20 als allgegenwärtig. Und ihr dürft raten, was in der Mitte steht. In der Mitte stehen wir, aber auch da nicht alleine, umgeben von der Allmacht und der Allgegenwärtigkeit Gottes, sondern in der Mitte bist du, versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit dem Lehrer und Motor, der dich diese Wahrheiten, der dir ermöglicht, diese Wahrheiten anderen Menschen zu geben. Also jegliche Angst, diesen Auftrag zu erfüllen, wird dir genommen, weil Gott dir seinen Geist gegeben hat und dich befähigt, dies zu machen. Und ich denke, so kann man ruhig Klassenarbeiten schreiben. Nicht wahr? Mit der Allmacht, mit der Allgegenwärtigkeit und mit dem Heiligen Geist. Der Missionsbefehl, und da möchte ich uns diesen Missionsbefehl in ein paar Fragen gliedern, lesen wir. Und da können wir uns eine folgende Frage stellen. Was ist das Ziel in diesem Missionsbefehl? Was ist das Ziel in diesem Missionsbefehl? Das Ziel in diesem Missionsbefehl ist Jünger machen. Im Griechischen ist das ein Verb, was eine Aufforderung bedeutet. Kennst du das, dass wenn du zum Beispiel einen Schrank bei IKEA kaufst und viele Kleinteile vor dir hast, siehst du den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen? Man sieht gar nicht das ganze Stück, wenn man so einen Kleiderschrank aufbauen will. Doch dieser Befehl beginnt wieder mit einem Ziel, worin du das große Ganze sehen kannst. So wie der Kleiderschrank am Ende ganz abgebildet ist. Aber er hat auch viele, viele Details. Das Ziel ist, dass Jesus uns befiehlt, dass wir Jünger machen werden, dass wir Jüngermacher werden. Und er erklärt es hinterher in diesem Abschnitt mit den Mitteln, welche uns zur Verfügung stehen, ebenso in Verben. Also, dass du und ich aktiv daran arbeiten, dass wir losgehen. Und die zweite Frage, die wir uns in diesem Missionsbefehl stellen können, ist, wie sollen wir es machen? Wie sollen wir aus diesen vielen Kleinigkeiten, die wir vielleicht sehen, das große Ganze erreichen? Und da heißt es, wir sollen gehen. Wir sollen gehen. Wir sollen nicht nur bereit sein, irgendwann, morgen vielleicht zu gehen, sondern dieses Verb beschreibt im Griechischen ebenfalls, dass das zu unserem Lebensstil wird. Dass wir eine Lebenseinstellung haben, indem wir in einem gesunden Maß immer wieder die Möglichkeiten sehen und die Möglichkeiten ergreifen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Du musst gehen. Du musst gehen, um das Ziel zu erreichen. Denk dran, die Allgegenwärtigkeit und die Allmacht und der Heilige Geist, die umgeben dich. Und die nächsten zwei Partizipien oder Verben, etwas stärkere Verben, zeigen uns die Mittel, wodurch Jünger gemacht werden. Es geht nicht nur, dass wir einfach losgehen und die Leute an uns sehen, oh, der ist ein Jünger Jesu, sondern Gott hat uns ausgestattet mit Mitteln. Und diese Mittel finden wir ebenfalls im Missionsbefehl Taufe und Lehre. Wie werden Jünger gemacht? Durch Taufe und Lehre. Nachdem die Menschen ihre Sündhaftigkeit erkannt haben und zum Glauben gekommen sind, folgt natürlicherweise die Taufe, indem sie auch vorher schon unterrichtet wurden. Taufe ist eine öffentliche Bekundung, indem eine Person öffentlich bekennt, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Durch die Taufe wird dieses Mitglied oder diese Person ein Mitglied einer Ortsgemeinde und es unterstellt sich immer wieder, Sonntag für Sonntag, der Predigt, aber auch dem Selbststudium, wodurch es zugerüstet wird. Und wir können sehen, dass Jünger machen niemals eine One-Man-Show ist, sondern die ganze Ortsgemeinde ist mit eingeschlossen, weil Taufe und Lehre nirgendwo anders zu finden sind als in der Gemeinde Gottes, wo die Gemeinde Gottes zusammenkommt, um Brot zu brechen, um Gemeinschaft zu haben, um Gebet miteinander zu teilen für die Welt und im Austausch füreinander. Aber was sehen wir hier in diesem Missionsbefehl? Wir haben einen Auftrag, das Ziel. Das Ziel ist Jünger machen. Es ist ein Verb, wodurch du aufgefordert wirst, das zu deinem Lebensstil zu machen. Wir haben aber auch die Mittel bekommen, Taufe und Lehre, die wir anwenden sollen in unserem Leben. Doch wir finden auch ein weiteres Ziel, dass wenn die Person zum Glauben gekommen ist, dass diese Person nicht als ein, sag ich mal, bildlich gesprochen, als ein Baby bleibt, sondern, was ist das Ziel Gottes, Epheser 4, Vers 13, dass es zur geistlichen Reife gebracht wird. Und das beschreibt auch hier Jesus, indem der Jünger daran unterrichtet wird, alles zu halten, was Christus uns befohlen hat. Ein Baby, welches geboren wird, kann von Natur aus nicht sprechen und laufen. Es hat weder ein Urteilsvermögen, es weiß nicht, was heiß und kalt ist, sondern dieses Kind ist abhängig von seinen Eltern. So sind auch wir Christen abhängig voneinander, um in der geistlichen Reife anzuspornen, um zu wachsen, aber auch um dieses Urteilsvermögen zu bilden. Matthäus 28, 18 bis 20 beschreibt nicht Erwin und Rita irgendwo in Paraguay in einem Busch, okay? Sondern es ist ein Auftrag, den jeder Gläubige vor Ort von Christus bekommen hat. Und lasst uns anschauen, wie wir das genauer machen können. Wie können wir Jesus oder wie können wir zu Jüngermacher werden, aber auch die Leute, die gläubig sind, wie können wir ihnen in der Nachfolge Jesu helfen, damit auch sie zu dieser geistlichen Reife heranwachsen? Wie können wir Jünger machen? Was wichtig dabei ist, ist, kenne die gefallene Natur des Menschen. Die Menschen wollen Christus nicht nachfolgen, weil sie Sünder sind und die Sünde mehr lieben. Daher lassen sich Menschen schwer zu einem Gottesdienst einladen, aber der Missionsbefehl lautet, wir sollen gehen. Wir sollen den aktiven Schritt machen. Und wie kannst du Jünger machen? Erstens, oder A, baue Beziehungen auf, aber bleib dabei nicht stehen. Als ich die Knastarbeit in Werl anfing, war es mir wichtig, mit den Inhaftierten erstmal eine Beziehung aufzubauen und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, Jesus liebt dich, du musst dich bekehren, jetzt sofort. Sondern die Beziehung war mir persönlich sehr wichtig aufzubauen, damit sie sehen an meiner Treue, dass ich sie monatlich besuchen komme, um, das war mein Ziel, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Lass die Leute einen Einblick in dein persönliches Leben haben. Triff dich mit ihnen, sei es Nachbarn oder Arbeitskollegen, Verwandte, lade sie privat zu dir nach Hause ein oder triff dich mit ihnen an einem Ort. Sei kreativ in dem Aufbauen von den Beziehungen, primär mit den Ungläubigen. Baue diese auf. Du musst gehen. Das ist dein Auftrag. Und ich glaube, wir müssen weniger um Möglichkeiten beten, Herr, schenke mir eine Möglichkeit, sondern mehr dafür beten, Mut zur Gottesfurcht, um dem Nächsten von Christus zu erzählen. Und wir brauchen Mut. Baue Beziehungen auf. Das Zweite ist, lebe das Evangelium vor. So wie die Schöpfung ein Zeugnis dafür ist, dass es einen Schöpfergott gibt, gebraucht Gott dich und mich in unserem heiligen Lebenswandel, welches wir durch den Heiligen Geist ermöglicht bekommen und die neue Natur, um auf Christus in unserem Leben hinzuweisen. Dabei sind unsere Charaktereigenschaften entscheidend. Wie leben wir als Christen in dieser Welt? Wie gehen wir mit Geld um? Die Leute sehen das. Was bedeutet für uns Treue, Verbindlichkeit? Die Ungläubigen sehen, wie wir Konflikte lösen. Sie sehen, wie wir zur Arbeit stehen. Sie sehen an unserer Liebe zueinander, welche Art von Christen wir sind. Doch so wie die Natur nicht ausreicht, um den Menschen zu zeigen, dass es einen Gott gibt und dass er ein Sünder ist, so reicht dein und mein Leben alleine nicht aus, um Menschen zu Jünger zu machen, sondern wir brauchen das Evangelium, um den Ungläubigen dieses Evangelium weiterzuerzählen. Es ist wichtig, dass du das Evangelium kennst. Und ich möchte, das habe ich auch bei euch im Handout ausgedruckt, einfach nur strukturiert, paar Punkte, und diese Struktur soll dir helfen beim nächsten Mal, wenn du das Evangelium erzählst, die Bestandteile des Evangeliums einem Ungläubigen zu erzählen, damit er sich bekehren kann. Doch was sind die Bestandteile des Evangeliums? Eins dürfen wir dabei nicht vergessen. Das Evangelium beginnt mit Gott und endet mit Gott. Und das Erste ist, was dir helfen kann, ist, bevor du das Evangelium weitergibst, denke daran, dass Gott Schöpfer ist. Es ist ein guter Anhaltspunkt, um den Gläubigen zu sagen, es gibt über dir jemanden und es ist Gott, vor dem du Verantwortung haben musst. Und wenn du mehr Zeit hast, kannst du hier mehr drauf eingehen, um ihnen zu zeigen und zu sagen, du kannst hier auf Erden nicht machen, was du willst. Früher oder später wirst du vor diesem Gott Verantwortung tragen. Und wir haben dazu viele Möglichkeiten, wie Nebukadnezar, der mächtigste Mann,
der wie Gott sein wollte. Und was ist passiert? Gott erniedrigte Nebukadnezar, dass er von den Menschen verstoßen wurde und sich bei den Tieren des Feldes aufhielt und sogar Gras fraß wie ein Ochse.
Okay, es sind solche Beispiele, die wir benutzen können, um den Menschen zu zeigen, es gibt übergeordnet einen Schöpfer. Bei dem Zeugnis ist es wichtig, dass wir Bibelstellen frei zitieren können. Lerne Bibelstellen auswendig, damit die Menschen sehen, dass du einen rechten Umgang mit der Bibel hast. Und dass es nicht irgendein Blabla ist, sondern es ist wirklich dein Leben. Gott ist Schöpfer. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, versuche in deinem Evangelium nahezulegen, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig. Kannst du dir vorstellen, und eine provokative Frage vielleicht an den Nächsten stellen, dass Gott nicht lügen kann? In ihm ist nichts Böses. Er ist weißer wie Schnee. Kannst du dir das vorstellen? Sag mal, hast du schon mal gelogen? Aber Gott hat das noch nie getan. Warum ist diese Eigenschaft in dem Evangelium so wichtig, dass Gott heilig ist? Wenn der Zuhörer nicht versteht, dass Gott heilig ist, versteht der Ungläubige nicht, warum er eine Veränderung braucht. Die nächste Eigenschaft ist, Gott ist gerecht. Ich habe die Bibelstellen extra jetzt weggelassen. Ihr seht die in eurem Handout, die ich niedergeschrieben habe, die auch euch weiterhelfen. Gott ist gerecht. Weil Gott heilig ist, ist er auch gerecht. Gott ist Gerechtigkeit. Und weil er der Schöpfer ist, bestimmt er, was richtig und falsch ist. Und wisst ihr was? Er lässt nichts ungestraft. Er drückt nicht ein Auge zu. Er übersieht nichts. Und er kennt jeden deiner Gedanken. Wusstest du das? Und so können wir den Menschen das Evangelium nahebringen, um ihnen zu zeigen, Gott ist gerecht. Und weil er gerecht ist, wird er auch seine Gerechtigkeit fordern. Und wie? Eine Stelle dazu, 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Er wird jede Ungerechtigkeit bestrafen, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Hierbei können wir die Frage für unseren Nächsten stellen. Hast du schon mal gelogen? Weißt du was? Das reicht aus, um vollkommen in die Hölle geworfen zu werden von Christus. Die nächste Eigenschaft ist, bevor wir auf das Große, auf den Höhepunkt gehen, ist Gottes Liebe. Das dürfen wir auf keinen Fall verschweigen. Wir dürfen auch nicht die Eigenschaften voneinander trennen, sondern Gott ist Liebe. Weißt du was? Trotz seiner Gerechtigkeit ist Gott Liebe. Und weil er Liebe ist, lässt er dich nicht im Regen stehen. Er ist nicht schadenfroh über deine Sündhaftigkeit, sondern er sandte seinen Sohn stellvertretend, von einer Jungfrau geboren, bestimmt dazu, um für dich diese Strafe, die auf dir liegt, zu tragen, indem er auf Kreuz von Golgatha starb. Und vielleicht wird der Nächste fragen, ja, warum muss er überhaupt sterben? Dann kannst du auch hier bei zwei Punkten, was den Menschen betrifft, sagen. Warum ist Gott gerecht und warum bestraft er? Erstens, wir sind Sünder. Also diese zwei Punkte, die sollten in diesem Evangelium rein. Der Mensch ist ein Sünder. Römer 3, 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Aber nicht nur das, sondern diese Sünde, sagt Jesaja 59, Vers 2, trennt uns von Gott. Wir sind getrennt von Gott. Wir können keine Gemeinschaft mit ihm haben. Somit erfüllen wir seinen Maßstab nicht. Wir sind Wir können nicht seine Gerechtigkeit erfüllen, wir befolgen seine Gebote nicht, wir leben im ständigen Ungehorsam ihm gegenüber. Doch dabei bleibst du auch nicht still, sondern jetzt machst du Christus groß. Jetzt kommt der neue Bund für uns. Dann gehst du über zu Christus und machst ihn groß. Es gibt ein großes Aber in all diesen Dingen. Christus hat für dich bezahlt. Er kann die gegen dich gerichtete Schuldschrift endgültig löschen, indem er für dich am Kreuz von Golgatha starb. Und jetzt bist du gefragt. Jetzt kannst du Buße tun und Gott um Vergebung bitten. Du kannst Gott darum bitten, im Gebet für all deine Sünden, dass sie dir vergeben werden. Und nimm Christus an. Glaube daran, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, damit du gerettet wirst. Und in diesem Zeugnis kannst du von deinem eigenen Leben berichten. Und was kannst du von deinem Zeugnis berichten? Erzähle, wie dein Leben vor der Wiedergeburt war. Erzähle aber auch, wie du zum Glauben gekommen bist. Und erzähle auch, wie dein Leben nachher ist. Aber auch hier, beginne mit Gott und ende mit Gott. Es ist eine gute Möglichkeit, dieses Evangelium in einer Kurzform immer wieder zu üben. Mit der Familie. Vielleicht lernst du es auf eine DIN A4-Seite zu schreiben, um kurz und knapp es weiterzugeben. Denn es werden nicht immer Möglichkeiten geben, eine Ausweitung des Evangeliums andere Menschen zu geben. Und wenn Gott Gnade schenkt und diese Person Buße tut, ist diese Person ein Jünger Jesu. Diese Person folgt dem Ruf, komm, folge mir nach. Ab hier beginnt bei dieser Person ein Wachstumsprozess, wo verschiedene Glaubensgeschwister in ihrer unterschiedlichen Wachstumsphase diese Person prägen, damit diese Person wiederum zum mündigen Christen wird. Jüngerschaft bedeutet, und das ist eine Definition davon, was bedeutet Jüngerschaft? Als Nachfolger Jesu zu wachsen und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Nochmal, was bedeutet Jüngerschaft? Jüngerschaft bedeutet, als Nachfolger Jesu selber zu wachsen und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Eine unmündige Person, die zum Glauben gekommen ist, muss lernen, sich in der Schrift auszukennen. Sie muss lernen, dass die Schrift die höchste Autorität hat. Ihr muss man beibringen, wie man Gottes Wort liest, wie man es versteht und wie man es anwendet, um nicht das Wort Gottes zu missbrauchen. Vielleicht hat diese Person immer wieder Fragen, dann kannst du auch sie immer wieder ermutigen. Lass uns diese Frage anhand dem Wort Gottes aufschlagen und beantworten. Was sagt Gott zu diesem Thema? Die Person muss ermutigt werden, die zum Glauben gekommen ist, täglich Gemeinschaft mit Christus zu pflegen. Dabei ist es wichtig, dass wir die Person nicht an uns binden, sondern an Christus. Denn auch wir sind Lernende, die immer wieder die Schulbank Gottes drücken. Unterschiedliche Hilfsmittel für eine unmündige Person, die gerade zum Glauben gekommen ist, können dir dabei helfen. Es ist hilfreich, mit dieser Person Grundlagen des Glaubens durchzugehen. Was ist Bekehrung? Was ist Taufe? Was ist Abendmahl? Was sind die geistlichen Gaben? Und all diese Punkte, die auch in dem Buch Leben im Haus des Vaters wiederzufinden sind, helfen der Person, um zu wachsen. Denn diese Person muss lernen, dass früher oder später stürmische Zeiten, und die kommen relativ schnell, kommen werden. Es kommt Verfolgung, es kommt Leid, es kommt Ungerechtigkeit, und diese Person muss lernen, durch deine Jüngerschaftsbeziehung diese Situationen, diese Lebensumstände mit Gottes Hilfe zu überstehen. Wie? Indem die sich immer wieder auf Gottes Wort stützt. Jeder von uns hat unterschiedliche Gaben von Gott bekommen, sodass nicht jede Jüngerschaftsbeziehung sichtbar ist. Ich möchte auch da den Druck wegnehmen von uns, dass wenn man dich nicht sieht, dass du irgendeine Jüngerschaftsbeziehung hast, dass man irgendwie meint, ach, er ist faul oder so. Es gibt sehr unterschiedliche Jüngerschaftsbeziehungen. Wo kannst du Jüngerschaft praktizieren? Ich glaube, ein großer Punkt, wo Jüngerschaft praktiziert werden kann, ist primär die Familie. Familie ist ein wichtiger und großer Punkt, wo diese Beziehung aufgebaut wird. Eine Eltern-Kind-Beziehung. Es ist die prägendste Beziehung, die stattfinden kann unter Eheleuten, die sich gegenseitig schleifen und ermutigen, die gegenseitig sich aufraffen, ermahnen, um im Glauben zu wachsen. Und eine vielleicht nochmal ein Hinweis dazu, wie wir auch Jüngerschaft praktizieren können, ist das Familienandachtsbuch. Also aus Erfahrung her kann ich sagen, die besten Gespräche und tiefsten geistlichen Gespräche erleben wir, wenn wir zusammen die Familienandacht machen, wo auch da ein gutes Hilfsmittel ist, um Jüngerschaft zu machen. Eine weitere praktische Beziehung, wo können wir Jüngerschaft praktizieren, ist natürlich die Gemeinde. Jüngerschaft ist keine One-Man-Show, sondern es ist für die Gemeinde. Dabei können und sollen ältere Frauen die jüngeren Frauen anleiten, eine gottesfürchtige Frau zu sein. Und dies kann sowohl in Form eines Frauenkreises sein, wo man miteinander Schriftstellen aufschlägt und studiert, aber auch in der praktischen Form. Also Jüngerschaft hat nicht immer etwas damit zu tun, wo man die Bibel aufschlägt und etwas miteinander betrachtet, sondern ich bin davon überzeugt, dass auch in Form von Werken, in praktischen Arbeiten, sich Beziehungen aufbauen, wo jungen Frauen primär jetzt auf unsere Anwendung angesehen, dazu angeleitet werden, wie man eine Frau nach dem Herzen Gottes wird. Denn so wie wir auch heute in der Predigt gehört haben, deine Identität bestimmt immer wieder das, was du tust, woher du das tust, woher du das hast. Und deswegen denke ich, dass Jüngerschaftsbeziehung nicht nur ein Lehraspekt ist, sondern auch, wo man miteinander zusammenarbeitet und dann immer wieder miteinander lehrt. Wo können wir noch Jüngerschaft praktizieren? Natürlich in der Gemeinde, Männer untereinander, indem Männer voneinander lernen, was es bedeutet, auch hier ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Und da ist es sehr vorbildlich und ich freue mich, dass diese Männerkreise hier einmal im Monat, glaube ich, stattfinden, wo Männer zusammenkommen, wo Männer herausfordernde Themen durchgehen in einer etwas größeren Runde, wo sie sich schleifen, ermutigen, ermahnen, mit dem Ziel, zur vollkommenen Mannesreife geführt zu werden. Praktische Einsätze sind auch hier notwendig, denn dann kannst du auch da dem jüngeren Christen zeigen, was Gott von uns in der Arbeitsmoral oder was die Arbeitsmoral Gottes ist. Wir können ihnen erklären, warum wir arbeiten, warum wir fleißig sind, warum Pünktlichkeit so wichtig ist und warum etwas fertigzustellen etwas Göttliches ist. Und so bauen wir Beziehungen auf, sowohl auf dem Lehraspekt, aber auch auf dem Praktischen. Die Frage ist, wie machte Jesus Jünger? Vielleicht hier noch ein paar Anwendungen, dann sind wir durch. Wie machte Jesus Jünger und was können wir von Jesus lernen? Bevor Jesus Männer in seine Nachfolge rief, erfahren wir etwas sehr Bewegendes. Lukas 6, Vers 12, der beschreibt uns die Stelle, dass bevor Jesus die Jünger berief, er hinging und für diese Männer betete, welche Männer er in seine Nachfolge rufen sollte. Jesus betete, bevor er Nachfolger zu sich rief. Dein Gebet sollte es sein, ein Herz für deine Mitmenschen zu bekommen, die verloren sind, aber auch für deine Glaubensgeschwister, dass sie heranwachsen im Glauben. Dein Gebet sollte sein, davor bewahrt zu werden, irgendeinem System dich unterzuordnen, aber nicht mehr dem Auftrag Gottes, sondern einem blinden Aktivismus zu verfallen. Es sollte uns in Erinnerung rufen, gerade da, welchen Auftrag wir haben. Und dein Gebet sollte es sein, dass du ein Durchhaltevermögen hast. Denn Jüngerschaft ist nicht etwas Euphorisches, wo man sich einmal zusammentrifft, die ganzen Grundlagen des Glaubens in 45 Minuten durchgeht und fertig ist er, sondern Jesus hat 3 Jahre Zeit mit seinen Jüngern investiert. Jüngerschaft ist etwas, wofür du beten solltest, weil du Durchhaltevermögen brauchst. Was tat Jesus, bevor er die Männer in die Nachfolge rief? Er betete. Und dieses Gebet soll auch dein Gebet sein. Ein Herz für deine Mitmenschen, aber auch ein Durchhaltevermögen. Zweitens, wir sehen, dass Jesus seine Jünger immer wieder unterwies. Die Lehre, also die Bibel, ist das Mittel, wodurch Menschen zum Glauben kommen, aber es ist auch das Mittel, wodurch wir Menschen miteinander wachsen. Und wir sehen gerade in dieser königlichen Rede von Jesus in der Bergpredigt, primär in diesen zwei Kapiteln, wo Jesus seine Jünger unterwies. Und es war eine reformierte, revolutionäre Rede, die Jesus da gehalten hat, die auch seine Jünger überforderte. Doch Jesus benutzte das Mittel der Lehre des Wortes Gottes, um seine Jünger darin zu trainieren, in die vollkommene Mannesreife zu erlangen. Dies kann auch uns, oder soll auch uns helfen, die Bibel immer wieder zu Rate zu ziehen. Es kann schlicht und einfach sein. Wir müssen keine theologischen großen Ausarbeitungen machen, was Griechisch, Hebräisch, Lateinisch zu sagen hat, sondern wir können Gottes Wort in einer schlichten Art mit einer Gruppe von Männern oder Frauen zusammenkommen, um zum Beispiel den ersten Petrusbrief durchzugehen. Vers für Vers können wir es machen. Natürlich solltest du etwas vorbereitet sein, aber diese Beziehung soll anderen zeigen, dass es nichts Übernatürliches ist, Gottes Wort zu lesen und aus dem Wort etwas zu schöpfen, sondern sie sollen durch deinen Umgang mit dem Text lernen, dass Gottes Wort wirklich lebendig ist. Und einige Fragen an den Text können helfen, um da auch diesen Gesprächsfluss zu haben. Sei hierbei authentisch, aber auch nahbar. Denk dran, wir sind nicht sündlos. Ja? Jesus unterwies seine Jünger immer wieder durch die Lehre, auch wir sollen es tun. Drittens, es ist die Beständigkeit. Die hatte ich gerade kurz angesprochen. Jesus hatte nur 12 Männer gehabt, in die er sich 3 Jahre investierte. Also Jüngerschaft ist keine einmalige Sache, weil Wachstum Zeit benötigt. Unsere Lisa ist gerade 2 geworden und wir sehen immer wieder diese Fortschritte, dass es einfach Zeit braucht, bis ein Kind groß wird. Es braucht Zeit, es braucht Kraft, es braucht viel Ausdauer und Energie. Und wir müssen auch dabei wissen, dass die Beständigkeit unsere Nüchternheit anregen soll, weil jeder unterschiedlich wächst. Der eine mal schneller und versteht die Sachen aus der Schrift etwas schneller, der andere braucht aber 2, 3, 4 oder 5 Anläufe. Oder er hat noch immer mit derselben Sünde zu tun und kann sie nicht ablegen und das Neue anlegen. Dafür brauchst du Beständigkeit, aber auch Liebe zu deinem Nächsten. Paulus beschreibt diese Jüngerschaftsbeziehung ebenfalls in Kolosser 1, Vers 29 als etwas, wofür er arbeitet und ringt. Also etwas, was wirklich schweißtreibend ist. Es ist nicht etwas, was man im Vorbeigehen macht, sondern es ist wirklich eine Aufopferung. Ein Plan kann dir hierbei helfen, diese Regelmäßigkeit einzubauen. Du wirst erleben, auch hierbei diese Nüchternheit, dass Leute abspringen werden. Ermutige sie, aber verliere nicht zu viel Zeit, um ihnen nachzugehen. Denn was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Er folgt, er ist lernwillig. Und wir werden auch hierbei sehen, dass einige gar nicht lernen wollen. Sie wollen es nicht. Dabei sollen wir nicht zu viel Zeit darauf verbringen. Wir sollen sie einladen, wir sollen nachgehen. Aber wenn sie nicht wollen, wir können sie nicht zwingen. Viertens und letztens, ermutige sie, das Gleiche zu tun. Und das ist Jesu Auftrag gewesen. Das Ziel von Jüngerschaft ist es, dass sie reif werden. Ermutige sie, ebenfalls das Gleiche zu tun. Das, was sie gelernt haben, sollen sie mit geistlich vielleicht unreifen Christen oder Babys dasselbe tun. Sie sollen genau den gleichen Brief, die Fragen, die du mit ihnen durchgegangen bist, mit den anderen durchgehen, damit auch sie zu Jüngermacher werden und anderen zur geistlichen Reife verhelfen. Das ist der Plan A, in dem wir Jünger selbst geworden sind, in dem wir selbst heranwachsen, um das, was wir gelernt haben, andere weiterzugeben. 2 Zitate, die auch in unseren Prospekten wiederzufinden sind, auch um dich darin zu ermutigen, ist: Das erste lautet, das Edelste, was ein Kind Gottes tun kann, ist nur demütig zu empfangen und dann unter anderen zu gehen und zu geben. Das ist ein tolles Zitat. Ein anderes Zitat von einem Unbekannten. Eines weiß ich, die einzigen unter ihnen, die wirklich glücklich sein werden, sind diejenigen, die gesucht und gefunden haben, wie sie dienen sollen. Und wie sollst du dienen? Du sollst zum Jüngermacher werden. Abschließend ein paar Fragen. In welcher Schulklasse Gottes befindest du dich? In welcher Schulklasse Gottes befindest du dich? In welchen Bereichen, das ist die nächste Frage, brauchst du noch Zurüstung und wie willst du das erreichen? Warum ist Jüngerschaft so wichtig? Warum ist Jüngerschaft so wichtig? Was sind die Folgen, wenn keine Jüngerschaft praktiziert wird? Jesus betete in seinem Dienst hier auf Erden, indem er Folgendes sagte: Ich habe dich verherrlicht hier auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Die Engel waren verblüfft in dieser Illustration, dass Jesus keinen Plan B hat. Aber den gibt es auch nicht. Sondern er gibt den Staffelstab dir und mir weiter, damit wir andere zu Jünger machen und anderen helfen, weiterzuwachsen. Amen.